Willkommen bei Radio Evolve. Mein Name ist Mike Kauschke und ich freue mich, dass heute meine Redaktionskollegin von Evolve, Nadja Roßmann, mit dabei ist. Hallo Nadja.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, schön, dass du da bist. Und wir sprechen ja wieder mal über eine neue Ausgabe unseres Magazins. Das Magazin, das jetzt diese Woche erscheinen wird, das den Titel trägt: Worauf können wir vertrauen in einer Welt, die auseinanderfällt? Und der Titel, ja, auch so in den Gesprächen, die ich hatte, der regt schon einiges an Diskussionen an, hat auch eine gewisse Spannung in sich. Und vielleicht einfach mal zu Beginn an dich die Frage, was für dich in dieser Arbeit, an dieser Ausgabe vielleicht so besonders inspirierend war oder besonders für dich wichtig war.
Also ich habe das Gefühl, es ist ja eine sehr grundsätzliche Frage, die wir da aufwerfen, die jeden von uns auch betrifft in der heutigen Zeit. Und mich hat sehr berührt, dass man sich einer solchen Frage zuwenden kann, ohne Antworten parat haben zu wollen. Weil so habe ich unsere Entdeckungsreise, bis wir dieses Heft fertig hatten, erlebt, dass wir wirklich aus dieser menschlichen Dringlichkeit heraus diese Frage zusammen bewegt haben und auch nicht im Sinn hatten, jetzt irgendwelche endgültigen Antworten oder so zu finden, sondern eher das Territorium zu kartografieren, wo Menschen schon unterwegs sind und diese Frage auch für sich in ihren jeweiligen Kontexten bewegen. Und ich habe so das Gefühl, dass alleine durch so eine gemeinsame Suchbewegung, die ja erstmal nichts an den Problemen unserer Zeit löst, aber dass allein in dieser Suchbewegung eine menschliche Stärke und eine kulturelle Stärke irgendwie erwächst. Also ich bin jetzt nach diesem Heft, habe ich so das Gefühl, ich habe immer noch keine Lösungen für all die Dilemmata unserer Zeit, aber ich habe so eine Zuversicht, weil man sich mit Menschen verbinden kann, die eben auch diese Frage stellen. Und das alleine erscheint mir in der heutigen Zeit sehr, sehr wertvoll.
Ja, und ich finde die Frage, ich glaube, es ist ja auch wäre ja auch irgendwie vermessen, da Lösungen produzieren zu wollen. Und ich habe das auch als eine Frage erlebt und auch den Titel als eine Frage erlebt, auch eine spannungsreiche Frage. Also zwischen Vertrauen und einer Welt, die auseinanderfällt, das ist ja auch erstmal so eine Aussage, ne, die wir da aufnehmen, aber auch nicht so sehr als eine Feststellung, dass die Welt jetzt auseinanderfällt, sondern mehr auch eine Wahrnehmung oder vielleicht auch ein Empfinden in dieser Zeit, dass zumindest vieles, was wir für gegeben oder vielleicht auch sicher gesehen haben, doch auch wirklich auseinanderfällt. Oder zumindest brüchig wird, ne? Also angefangen von der globalen Ordnung, das natürlich jetzt gerade auch sehr im Vordergrund ist, aber auch wie wir als Menschen zusammenleben, wie wir Gesellschaft gestalten, wie wir unsere Beziehung zur natürlichen Umwelt gestalten. Also da gibt es vieles, was so in meiner Wahrnehmung in Frage steht. Und eigentlich, so habe ich das auch erlebt, dieses Infragestehen mit zum Ausdruck zu bringen und mitten da hinein auch als Frage das Vertrauen zu stellen. Und das auch auf verschiedenen Ebenen. Und du hast es ja gerade auch angesprochen, dass wir das durchaus auch auf kultureller Ebene angeschaut haben und auch nach Menschen gesucht haben, die sich einerseits dieser Situation stellen, also auch diesem, dem, was auseinanderfällt oder brüchig wird, indem wie wir in unserer modernen Lebensform ja eben da sind und gleichzeitig aber in dem tiefen Vertrauen in die Möglichkeit, dass aus dem Menschlichen und dem gemeinsam Menschlichen heraus auch eine neue Form in der Welt zu sein geschaffen werden kann. Also wie der Rob Hopkins, der Gründer der Transition Town Bewegung, der ganz stark jemand ist, der schon seit Jahrzehnten sich diesen ja auch ökologischen Herausforderungen stellt, aber immer mit so einer Haltung, okay, das ist so, aber was können wir gestalten? Ganz konkret dann auch lokal mit den Transition Towns und so etwas und auch in seinem neuen Ansatz, ja, wirklich in die Zukunft zu reisen und auch die Kräfte der Imagination zu öffnen für das, was möglich ist und in dem Sinne ein Vertrauen zu finden, dass wir in uns und zwischen uns die Kräfte haben, die es ermöglichen, auch eine andere Lebensform zu, ja, überhaupt in die Wahrnehmung zu bringen, in die Imagination zu bringen und dadurch dann eben auch in die Verwirklichung zu bringen. Also ein tiefes Vertrauen eigentlich in diese auch schöpferischen Kräfte, die in uns liegen.
Ja, und ich habe das Gefühl, ich finde das interessant, dass du mit Rob Hopkins anfängst, weil der ja wirklich jemand ist, der seit Jahrzehnten eigentlich so eine Arbeit macht und sich deswegen auch in einer bestimmten Tiefe mit dem Phänomen von Krise und Umbrüchen beschäftigt hat. Weil ich habe schon manchmal die Frage, was es eigentlich wirklich bedeutet, sich erstmal der Dramatik der Weltlage zu stellen. Und mich hat da sehr Elizabeth Diebold in ihrem Leitartikel aufgewühlt, wie sie so sehr schlicht beschreibt, was zum Beispiel das Erfahren eines Erdbebens mit einem macht als Mensch. Wenn man auf einmal so mittendrin ist, dass man wirklich und nicht nur im übertragenen Sinne spürt, wie der Boden, auf dem man steht, nicht mehr sicher ist. Weil als ich diese Zeilen gelesen habe, da ist mir, wie soll ich sagen, die Herausforderungslage noch mal tiefer gerutscht, so inwendig. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieses Zulassen, was hier wirklich alles bebt, ein entscheidender Ausgangspunkt ist. Weil wenn ich mir so anschaue, wie wir oft versuchen, auch in Alltagsgesprächen oder in den Medien mit dieser Lage zurande zu kommen, dann ist es entweder so ein bisschen die Verleugnung, also dass man sich auch mit dem eigenen Gefühlsleben nicht wirklich nah rantraut, sondern sofort schon wieder mental nach Auswegen sucht. Und das finde ich schwierig, weil ich habe so das Gefühl, wenn wir noch nicht wirklich da sind, wo die Krisen sind, die uns erreichen, dass wir von dort aus auch keine wirklichen Lösungen oder Verbesserungen erreichen können. Und das ist vielleicht einfach was grundsätzlich Menschliches, dass wir erstmal mit dem, was ist, wirklich verbunden sein müssen. Und das sehe ich zum Beispiel auch in Menschen wie Rob Hopkins. Weil für ihn, so wie ich ihn über die vielen Jahre, die er schon wirkt, erlebt habe, mit seiner Transition Town Bewegung, er war als Mensch zutiefst von etwas berührt. Und aus dieser menschlichen Beziehung, und ich meine explizit nicht aus einer Beziehung von Angst, sondern aus dieser tiefen menschlichen Beziehung zum Leben, das wir bewahren wollen, daraus habe ich so das Gefühl, finden sich dann auch die Wege, wie sich neues Vertrauen gewinnen lässt. Und deswegen erscheint mir sowas wie das, was Hopkins macht, der ja oft versucht, in seiner Arbeit mit Menschen die besseren Zukünfte, die wir schon erahnen können, ins Gespräch zu bringen. Ich habe das Gefühl, da wird so authentische kulturelle Neuschöpfung überhaupt möglich, wenn wir als Menschen wirklich ganz da sind mit dem, was ist, und dann in unserer kreativen Vielfalt auch zusammenkommen. Und ja, auch über unsere Besorgnisse sprechen können. Weil das, was Hopkins macht, ist ja nicht, wie soll ich sagen, einfach eine Lösungssuche, sondern es ist eher Räume eröffnen, wo wir gemeinsam unsere menschlichen Ressourcen für eine bessere Zukunft auch entdecken können. Und dann kommt etwas zum Ausdruck, das vielleicht auch zu einer manifesten Neugestaltung führt. Aber ich spüre so, dass wirklich auch in diesem gemeinschaftlichen Erleben die Basis für ein Vertrauen heranwächst. Dass wir aneinander auch spüren können, uns ist es wirklich wesentlich, eine bessere Welt aufscheinen zu lassen.
Ja, und diese bessere Welt, die zeigt sich ja auch in solchen kleinen, ja, Experimenten oder Räumen der Gestaltung, die Rob Hopkins ja auch anspricht, auch im Interview anspricht. Auch jemand wie Jeremy Land, der als Systemdenker sich auch damit beschäftigt, mit diesen Fragen auch des kulturellen Umbruchs, in dem wir stehen. Und da dann sowas wie diese, wie er das nennt, auch praktische Vision einer Ökozivilisation anspricht, also einer wirklich kooperativen und regenerativen Kultur. Und ich merke auch, dass es gerade auch in einer Zeit, wo eben so viel brüchig wird und auseinanderfällt, in Frage steht, eben auch solche Visionen braucht, die irgendwie einladen oder auch den Raum öffnen in das, was möglich ist, ohne eben jetzt so eine festgeschriebene Utopie zu sein, aber zumindest zu zeigen, ja, in diese Richtung müsste es gehen und oder auch so wird eine neue Möglichkeit schon gelebt. Ne? Dafür geben ja auch beide, Hopkins und der Jeremy Land, immer wieder auch Beispiele. Und das ist also Vertrauen, auch habe ich dann gemerkt, auch in der Arbeit jetzt an dieser Ausgabe, wirklich damit zusammenhängt, diese Räume der Wirksamkeit zu finden und auch wertzuschätzen, obwohl sie manchmal eben scheinbar nicht es nicht aufnehmen können mit diesen Globverwerfungen und wo man denkt, ja, was hat jetzt da eine solidarische Landwirtschaft damit irgendwie zu tun oder solche Projekte, die der Rob Hopkins auch anspricht, wo Menschen durch Kreativität wirklich in ihre, ja, zu ihrer eigenen schöpferischen Kraft kommen und die dann auch gestalten in ihrem Leben und miteinander. Dass aber da ein großes Vertrauen liegt, für uns Menschen in diese Wirksamkeit zu kommen. Auch aus so einer Ohnmacht und so ein bisschen so einer Lähmung, die einen manchmal auch so überkommen kann bei dem, was geschieht. Diese Wirksamkeit zu spüren und was darin ja auch dann aufscheint, ist auch ein anderer innerer Raum oder Bewusstseinsraum, der viel damit zu tun hat, sich selber auch als Teil dieses Lebens zu empfinden und auch mit anderen Menschen zu merken, ja, wir sind Teil eines größeren Lebens, das auch uns aus sich selber irgendwie den Weg zeigt, wie es doch gehen könnte oder in welche Richtung wir uns bewegen können. Also gerade was der Jeremy Lin mit der Kooperation und der Regeneration anspricht, ja, erstmal so grobe Richtungen, aber sie deuten doch auf was hin, wo man merkt, das spricht eigentlich eine Vermehrung, ein Aufblühen von Leben an. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne, in dieser Zeit auch jetzt nicht nur in so Dystopien zu denken oder was eben auch zerstört werden kann und vielleicht auch wird, aber gleichzeitig eben diese Werdekräfte des Lebens zu nähren, in sich selber, in Beziehungen, in Miteinander und auch in konkreten Projekten, wo das auch lebendig wird.
Was ich ganz wesentlich finde, ist, du hast von einem neuen Bewusstsein gesprochen, für das Jeremy Lent steht. Und da würde ich gerne ein Ausrufezeichen dahinter machen, weil ich habe bei ihm so gemerkt, wie anders auch Kulturkritik sein kann. Weil für ihn steht ja am Beginn seiner Arbeit auch wirklich erstmal ein für alle Mal festzustellen, dass die Kultur, an der wir heute leiden, nicht unbedingt unsere menschliche Natur ist. Und dass viel gerade in der kapitalistischen Kultur all diese Trennungen, dass wir Natur zum Objekt machen, dass wir uns als Menschen oft vereinzeln, dass wir glauben, dass Egoismus eigentlich Menschen per se prägt, all diese Dinge. Die benennt er und macht auch deutlich, dass wir das auch hinter uns lassen können. Und das finde ich auch eine wesentliche Frage. Also Kulturkritik nicht verstanden, wie soll ich sagen, als ein Reparieren wollen des Kaputten, sondern auch die Bereitschaft zu sehen, wo braucht es erstmal bewusstseinsmäßig auch einen Cut. Und das hast du für mich sehr schön gerade herausgearbeitet, weil dieses Zusammen neue Wirksamkeiten zu entfalten, spricht uns Menschen eigentlich in dieser tiefen Sehnsucht nach Verbundenheit an, die jedem Menschen zu eigen ist und die durch viele kulturelle Anpassungsprozesse auch oft so ein Stück weit einem zwischen den Fingern zerrinnt. Weil dann ist man selber, wenn man morgens Zeitung liest, paralysiert ob all der Problemlagen und spürt gar nicht mehr, dass etwas in der Welt als solches auch wirklich falsch ist. Und davon erstmal auszugehen, das finde ich sehr, sehr wesentlich, weil Entwicklung, wenn wir so zurückgucken, erscheint uns Entwicklung immer mehr oder weniger wie so ein Fluss von Geschehnissen. Das eine bringt das andere hervor und daraus entsteht wieder was. Aber ich glaube, substanziell gab es ja in der Geschichte immer wieder auch kategoriale Brüche. Zum Beispiel, dass wir heute über menschlichen Egoismus, überhaupt sprechen können, hat vorausgesetzt, dass wir uns als Menschheit überhaupt erstmal zu Individuen entfaltet haben. Und ich habe das Gefühl, dass so Systemdenker wie Jeremy Lent eben auch darauf deuten, dass bessere Systeme und bessere Welten wahrscheinlich völlig anders sein werden als das, was uns heute hierher gebracht hat. Und da habe ich so das Gefühl, dass wirklich im Geistigen und im Bewusstsein auch sowas wie ein Paradigmenwechsel stattfindet. Und das ist etwas, das kann man nicht machen, sondern das entsteht, das erleben wir ja auch in unserer Redaktionsarbeit immer wieder, das entsteht, wenn Menschen zusammen experimentieren, wenn Menschen sich zusammen Gedanken machen, wenn sie sich zusammen große Fragen stellen. Und für mich ist gleichzeitig damit auch sehr verbunden, dass das möglich ist. Und das ist für mich das Vertrauensvolle. Man kann sich zusammensetzen und muss nicht nur über das Leiden am Gegebenen sprechen, sondern kann auch über die Hoffnungen und Wünsche an ein besseres Leben miteinander sprechen. Und ich glaube, dass das situiert uns dann auch in einer ganz unmittelbaren Handlungsfähigkeit. Weil jedes solcher Gespräche, und ich denke, das kennt jeder aus der eigenen Erfahrung auch, verändert uns ja und verändert unseren Blick auf die Dinge. Und wenn dann ein Ergebnis ist, dass wir selber vielleicht weniger dystopische Gefühle haben, weil wir spüren, dass wir auch handlungsfähige sind, dann ist das schon ein Schritt. Und das ist für mich generell auch so die Ermutigung dieser Ausgabe im Ganzen, so zu sehen, wir können alle jederzeit etwas beitragen. Es liegt nicht in unserer Hand, wie die Welt in 20 oder 30 Jahren aussieht, aber sie wird so aussehen, wie wir als Menschheit uns verhalten. Und damit ist jeder handlungsmächtig. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, sich das vor Augen zu halten, gerade weil die Probleme immer größer und immer unüberwindbarer zu werden scheinen.
Ja, und angesichts auch dieser Zunahme vielleicht der Dringlichkeit oder auch der Krisen oder Herausforderungen ist es ja auch ein Ruf dieser Zeit, dem auch vielleicht mit einer existenziellen Tiefe zu antworten. Ja, also viele der Beiträge, die wir ja rein genommen haben, auch ins Magazin, sprechen ja auch von einem wirklich tiefen Lebensvertrauen, was unter die Oberfläche dieser Verwerfungen auch geht. Also wirklich im tief spirituellen Sinne zu sehen, ja, das alles geschieht und gleichzeitig ist das aber auch Teil von einem unglaublich kosmischen Prozess, den wir gar nicht erfassen können, sondern nur erahnen können. Also Elisabeth Diebold hat es ja auch in ihrem Leitartikel nochmal angesprochen, diesen kosmischen Blick, in dem das geschieht. Oder auch Klaus Eurich spricht davon. in seinem, in dem Interview, das wir mit ihm machen konnten, dem Kontemplationslehrer, der also da auch nochmal diesen großen Kontext des Kosmischen aufmacht und gleichzeitig eben auch diese Hinwendung auch zum tiefen Inneren, das wir zum Beispiel auch in spirituellen Praxisformen berühren oder einfach auch in einem Hinwendung zu den inneren Kräften, also wie die Schriftstellerin Marisa Bodrogic, die wir interviewt haben, auch darüber spricht, dass es eben diesen tiefen Innenraum gibt, der auch durch die Literatur eröffnet wird. Und da sich auch nochmal zeigt, dass vielleicht auch, also das hat mich gerade in dem Interview mit ihr so nochmal angesprochen, dass eben wo wir uns verwurzeln als Menschen existenziell, auch mit unserem Vertrauen und wo wir wirken können, eben auch der Innenraum ist. Dass es nicht, dass das gar keine, wirklich keine, kein Widerspruch ist oder eine Trennung ist, ne? Das sozusagen, was ich im Außen bewirken kann und verändern kann. Und das, was im Inneren auch sich wandeln kann. Dass es wirklich, ein Prozess ist und es auch notwendig ist, wie sie das auch so ein bisschen anspricht, diesen Innenraum auch wertzuschätzen, vielleicht sogar zu verteidigen oder zumindest eben zu würdigen und den auch als einen freien Raum in einem selbst zu bewohnen und zu gestalten, um daraus heraus auch fähig zu sein, wirklich etwas Neues zu gebären, sage ich mal, oder erstmal überhaupt zu empfinden. Also dieser Raum, sich zu gründen in sich selber und im Leben, sodass wir ein Stück weit auch in so eine Freiheit kommen von dem, was so ja tagtäglich geschieht, um vielleicht aus einer Tiefe, vielleicht tiefer schöpfen zu können. In unserer Antwort auf das, was geschieht, weil natürlich das braucht eine Antwort. Und wie du auch gesagt hast, ne, in jedem Moment, mit jeder Handlung antworten wir darauf auch. Aber diese tiefere Gründung dieses Prozesses des Antwortens in einem tief existenziellen Raum des größeren Lebens, von dem wir ein Teil sind. Also für mich war das wirklich nochmal so ein Aspekt, wo ich merke, darin lebt ganz viel Vertrauen oder Möglichkeit, Vertrauen zu finden und auch zu geben.
Ich finde das schön, wie du diesen Innenraum als existenziellen Raum ansprichst, weil im Zuhören ist mir noch offensichtlicher geworden, dass wir hier ja nicht über was Psychologisches sprechen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich bewusst zu machen. Weil oft fühlen wir uns ja als Menschen, wenn wir uns als Vereinzelte wahrnehmen, so, ich muss da etwas in meiner eigenen Innerlichkeit heilen, um besser mit dem Leben, wie es ist, zurechtzukommen. Aber was du ansprichst, ist ja, wie soll ich sagen, vielleicht eine Öffnung dieses Innenraums, weil er eben nicht nur ein persönlicher Innenraum ist. Wir mögen alle unterschiedlich spüren und unterschiedliche Beziehungen zum Leben haben, aber zu merken, dass es da auch, wie soll ich sagen, einen übergreifenden Innenraum des Menschseins selbst gibt. Das hast du für mich damit angesprochen. Also so zu sehen, dass gerade Menschsein erschüttert wird und nicht nur wir als Individuen. Und wenn man sich in dieser Größenordnung mit Innerlichkeit beschäftigt, ich habe so das Gefühl, dann steigt da auch so fast wie von selbst so eine Bewegung der neuen Verbindung zum äußeren Leben auf, weil es dann nämlich nicht unser getrennter persönlicher Innenraum ist, sondern eine Weltbeziehung. Und mich erinnert das so ein bisschen an das, was der Philosoph Tu Wei Ming aus der Perspektive des Konfuzianismus in das Magazin eingebracht hat. Weil im Konfuzianismus, anders als in manchen anderen spirituellen Traditionen, sind Himmel und Erde miteinander verbunden und der Mensch in der Mitte von beidem. Und das ist für mich, für unsere heutige Verfasstheit als Menschheit ein wunderschönes Bild. Es gibt diesen gemeinsamen Boden dieses Planeten, auf dem wir alle zusammenstehen. Niemand steht woanders. Wir mögen auf anderen Kontinenten sein, in anderen Kulturen, aber es ist diese eine Erde, auf der wir stehen. Und es ist dieser eine Himmel, der sich über uns allen auftut. Und wenn man solche existenziellen Dimensionen an sich heranlässt, dann muss man noch nicht mal nach Verbundenheit suchen. Ich habe das Gefühl, dann eröffnet sich wirklich die Tatsache, dass wir mit all dem zutiefst verbunden sind. Und das meint für mich das Existenzielle, was du angesprochen hast. Weil in manchen anderen Religionen ist es ja schon so, dass der Bereich des Transzendenten auch leicht zu einer Fluchtbewegung werden kann. Zum Beispiel im Sinne von Meditation als Rückzug aus dieser Welt, um von ihr Abstand zu nehmen und nichts mit ihr zu tun haben zu müssen. Aber das, worüber wir mit dieser Ausgabe sprechen, ist genau die gegenteilige Bewegung, nämlich sich dem Unverfügbaren wieder anzunähern, dem transzendenten Unverfügbaren, um mit dem konkreten Unverfügbaren darüber auch in Beziehung zu treten. Und ich glaube, das sind solche Wendungen, die sind in unserer Kultur noch alles andere als selbstverständlich. Und ich habe so das Gefühl, wir machen da auch ein Türchen auf, zu sehen, es gibt da auch eine Position, die ist aktiv, die ist wirksam, die ist handlungsfähig und die weiß um dieses größere Ganze und lebt daraus. Und dann ist Spiritualität auch wirklich mitten im Leben.
Ja, mitten im Leben und auch auf ein Weg, um diese existenziellen Räume zu erschließen und miteinander zu teilen, auch Wege zu finden, dieses Neue, was sich darin zeigt, zu leben, zu bewahren. Also Klaus Ulrich spricht ja auch in dem Interview über Lebensinseln der Hoffnung. Also auch angesichts dessen, was geschieht, diese Hoffnung auch lebendig werden zu lassen und Hoffnung hier eben nicht verstanden als so ein passives Hoffen auf etwas, was hoffentlich passiert, sondern ganz als etwas Aktives, sich diesen Lebenskräften eben auch wirklich zutiefst, ja, vielleicht hingeben oder dem Räume geben, wo sich solche Qualitäten zeigen können, die wir in uns spüren und die uns auch ja so hinführen zu dem, was möglich ist. Also gerade was wir mit Kooperation, Regeneration angesprochen haben oder eben diese wirkliche existenzielle Verbindung zum größeren Ganzen und auch ein Weg, miteinander als Menschen zu sein, die uns auch wieder den Raum des Zwischenmenschlichen als etwas Vertrauensvolles erschließt. Weil das ist ja eine weitere Dimension, die auch zur Sprache kommt im Magazin, dass natürlich auch unsere Gesellschaft auch von sehr viel Misstrauen geprägt ist. Also auch die digitalen Räume, sei es jetzt über soziale Medien oder anderes, oder jetzt natürlich auch diese ganzen Dinge, die über künstliche Intelligenz generiert werden können, wo man also nicht mehr so genau weiß, kann ich diesem Video jetzt vertrauen oder dieser Information vertrauen? Und dann bis hin, kann ich diesen Menschen vertrauen? Also das Misstrauen gegenüber Politikern, Entscheidungsträgern. Also da ist ja ganz viel auch im Zwischenmenschlichen, wo eigentlich dieses Vertrauen bröckelt, das ja eigentlich eine Gesellschaft erst ermöglicht. Also eine Gesellschaft, in der kein Vertrauen möglich ist, fällt auseinander. Und das fand ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Und den spricht ja auch der Tu Weiming an, dieser chinesische Philosoph. Und ja, vielleicht auch als kleine Seitenbemerkung, es war wirklich für uns eine große Freude und Ehre, dass er uns da auch per E-Mail ein Interview gegeben hat, aus dem wir diesen Text bearbeiten konnten, weil er wirklich einer der bekanntesten Philosophen Chinas und auch eigentlich weltweit ist, jedenfalls in dem philosophischen Diskurs ein Gesprächspartner von Jürgen Habermas war und wirklich diese Möglichkeit eines Vertrauens zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kulturen so stark in den Vordergrund setzt. Also er spricht ja dann von der dialogischen Zivilisation. Und das ist natürlich auch mit unserem Hintergrund, mit Evolve, der ganzen dialogischen Schwerpunkt auch etwas, was uns ganz tief angesprochen hat und wo ich gemerkt habe, ja, er spricht da was an aus einem anderen kulturellen Kontext, wo eine Möglichkeit anklingt, ne, die zutiefst Vertrauen fördern kann. Also wo er eben sagt, es geht eben nicht darum, so sehr die Unterschiede in den Vordergrund zu stellen und sich sozusagen in ein Gegeneinander zu positionieren. Ne, wer ist jetzt der Stärkere und wer kann die meiste Macht ausüben? Und solche Bewegungen, die wir natürlich in unserer Kultur sehr gut kennen, sondern eigentlich, wie können wir alle zur Harmonie des größeren Ganzen beitragen? Jetzt mal vereinfacht gesagt, aber doch in diesem konfuzianistischen Denken, das eben diese Harmonie des Ganzen so in den Vordergrund stellt. Und genauso auch der Yusuf Mahmud, der ganz stark aus der Friedensarbeit kommt, auch bei der UN, für die UN in Afrika Friedensprozesse mit begleitet hat und auch davon spricht, wie wichtig es ist, für den Frieden wirklich wieder Räume gelebten Vertrauens zu finden. Und sein Ansatz der Friedensarbeit genau darin besteht, in einen Konflikt zu kommen oder auch eine Gesellschaft zu kommen, die vielleicht auch wirklich vielleicht auch gerade auseinanderfällt oder in starken Konflikten ist, um dort zu schauen, wo sind da noch Räume des Vertrauens und der Verbundenheit und die zu stärken und aus denen heraus zu zeigen, dass auch wenn es ganz vieles gibt, was uns trennt und was uns vielleicht auch in Konflikte führen kann, es doch immer auch etwas gibt, was uns verbindet. Ja. Und das ist ja auch eine Quelle des Vertrauens, dass wir eigentlich im Grunde doch, da kommen wir wieder auf was zurück, was wir schon gesagt haben, ne? Im Grunde eben doch Teil eines größeren Lebens sind. Und wie daraus auch ein Vertrauen im Zwischenmenschlichen wieder gestärkt werden kann. Also das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
Du hattest ja vorhin angesprochen, dass Tu Weiming, dass eigentlich sein ganzes Lebenswerk unter der Überschrift dialogische Zivilisation steht. Und mir kam gerade so in den Sinn, ja, es geht darum, dass wir wieder miteinander sprechen und wieder einander zuhören. Und das mag sich erstmal so banal anhören, aber die großen Diskurse über die Verfasstheit unserer Welt sind oft einfach Gespräche über etwas und auch über Köpfe hinweg. Und dieses Beispiel von Yusuf Mahmud mit der Friedensarbeit, das zeigt für mich auch sehr eindrücklich, dass es wirklich um das Miteinanderreden geht. Weil er hat ja in dem Interview so erzählt, wenn er mit Gruppen arbeitet in Konfliktgebieten, dann geht es wirklich darum, dass die Menschen miteinander sprechen über ihre Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche. Und dann aber auch über ihre Ressourcen und Potenziale. Und das finde ich das Spannende, weil da geht es auch nicht um Lösungen, sondern darum, sich wieder bewusst zu werden, was wir als Menschen dem Leben eigentlich geben können. Und aus dieser Haltung, dass sich wieder bewusst werden, dass wir etwas zu geben haben, daraus kann dann auch Veränderung erwachsen. Und ich glaube, heute lassen wir uns manchmal auch zu leicht paralysieren von der Größe der Problemlagen, weil wir werden den Klimawandel zum Beispiel nicht einfach aufhalten oder wir als gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger können keine Kriege beenden. Aber wenn wir zusammenkommen, miteinander ins Gespräch kommen, da fängt es ja schon an, dass man Vertrauen zueinander fasst auf einer sehr direkten Ebene. Und von da kann dann von einem solchen Ort des Miteinander Vertrautwerdens, kann dann auch sich was ganz anderes entfalten, als wenn zum Beispiel Politik probiert, auf einer oft sehr, sehr abstrakten Ebene Lösungen zu erarbeiten. Und ich merke so, wie ich uns da auch mehr in die Pflicht gerufen fühle. Also so dieses Gefühl habe, ja, wir müssen diese Möglichkeit auch nutzen. Klaus Eurich hat ja vor einigen Jahren zum Beispiel so eine Bewegung ins Leben gerufen, Aufstand für das Leben, was ich einen wunderbaren Titel finde, weil es dann nämlich darum geht, uns darin zusammenzufinden, wofür wir als Menschen stehen wollen und nicht darum, was wir alles verhindern wollen. Und das ist so die initiale Kraft, die ich zum Beispiel auch aus dem Wirken von Yousef Mahmoud so heraushöre, dass wenn Menschen in, was weiß ich, zum Beispiel einem kriegsgebeutelten Dorf sich miteinander zusammenfinden und sehen, wie sie eigentlich leben wollen, dann ist das eine unwahrscheinliche positive Entfaltungskraft, die da zum Leben erwacht. Und dann, das ist auch irgendwie ein Ort, von dem man Schritt für Schritt in eine neue Zukunft gemeinsam voranschreiten kann. Und egal wie groß die Probleme sind, Schritte kann man immer machen. Also das empfinde ich auch so als zutiefst vertrauenswürdig zu sehen, solange wir hier sind, solange wir atmen, ist immer noch etwas möglich. Und das auch nicht blauäugig zu sehen, sondern zu sehen, es ist so.
Ja, und was du ansprichst von dem Yousef Mahmoud, auch eine Resonanz zu dem, was die Marisa Bodrogic anspricht in dem Interview, auch die ja auch im ehemaligen Jugoslawien in Dalmatien aufgewachsen ist und auch diese Wunden des Krieges dort so gespürt hat, aber eben auch, wie nach dem Krieg, ob trotz all dem Leid, dem Töten, der Zerstörung, dann eben auch wieder die Lebenskräfte gewachsen sind und oder auch die Erfahrung, sie spricht ja dann auch die Erfahrung an des geteilten Deutschlands und dass das eben auch wieder zusammenkommen wollte und solche Momente, die eben auch von etwas sprechen im Leben selber und in uns Menschen selber, was nach Verbundenheit, nach Schönheit auch, nach einem Miteinander ruft, ne? Und diese Sehnsucht, also es spricht ja die Sehnsucht, spricht ja auch Klaus Eurich an, auch Rob Copkins, als wirklich eine Kraft, die in uns auch darum weiß, dass es möglich ist. Ne? Und dass das auch was ganz Kostbares ist, auch im Sinne dieses inneren Raumes. Also diese Sehnsucht auch wirklich zu pflegen und jetzt nicht als so ein, wie soll man sagen, romantisches vor sich hinschwelgen, sondern wirklich als eine Kraft zu spüren, ja, wie könnte denn Leben sein? Wie möchte ich denn Leben gestalten? Ne, wie könnten wir denn als Menschen zusammenleben? Und daraus dann, und das aber eben nicht nur als Vorstellung, sondern daraus Schritte zu tun in die Wirksamkeit. Und die können manchmal auch ganz klein sein. Also da auch gar nicht in so ein, also ich merke, dass es für mich ganz wichtig ist, gar nicht in so ein Vergleichen zu gehen. Ne? Sind diese Schritte jetzt dem gewachsen, was in der Welt geschieht? Es wird ja nie so sein können, weil wir eben auch immer nur Menschen sind. Also das alles andere wäre ja auch wieder vermessen. Auch in gewissem Sinne ein Rückbezug zu unserer letzten Ausgabe zum Thema Demut, ne? Aber gleichzeitig ist da eben auch die Möglichkeit, weil wir eben Teil des Lebens sind und im Leben sind, auch zu spüren, wo das Leben sich noch hin entfalten kann und möchte. Und ich finde das auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, wirklich diese Sehnsucht zu nähren und auch als Ausdruck, ja, vielleicht auch eines, ich sag mal, unserer Teilhabe am größeren Ganzen auch wahrzunehmen, ne? Und miteinander zu teilen und dafür Räume zu finden. Und das ist ja auch ein Anliegen dieser Ausgabe, dazu zu inspirieren, also einfach in der Unterschiedlichkeit der Beiträge und auch der Aspekte von Vertrauen, so ein Stück weit auch in dieser Zeit, in der wir leben, die ja so auch, wenn ich also mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, ne, da ist so ein bisschen verblüffendes Kopfschütteln, was passiert eigentlich gerade, ne? Und inmitten dessen diese Wege und diese Räume von Vertrauen anzusprechen und wie wir es am Anfang gesagt haben, nicht als eine Lösung oder so geht es jetzt, sondern eigentlich eine Frage, die sich uns stellt, aber die eben wirklich eine Kraft hat, uns auch aus Ohnmacht und Verzweiflung und irgendwie ja, dem Gefühl, ja, da etwas auch ausgeliefert zu sein, herausführen können, weil wir eben Menschen sind und auch immer wirksam sein können.
Ja. Und ich finde, du hattest vorhin Marisa Bodrocic nochmal angesprochen. Gerade bei ihr, sie ist ja Schriftstellerin und hat einen besonders feinfühligen Umgang mit Sprache. Und bei ihr kam ja auch wirklich so diese Frage, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich? Also erzählen wir uns die Geschichten des Verfalls oder erzählen wir uns die Geschichten unserer Sehnsüchte? Und alleine das ist schon so eine gravierende Unterscheidung und die können wir in allen Gesprächen, die wir haben, selber machen. Und das mag sich banal anhören, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es mit solchen Dingen anfängt oder auch mit den kleinen Taten im Alltag. Elizabeth hat zum Beispiel ein Interview gemacht mit der Jane Field, einer Pastorin, die sich in den USA mit ihrer Gemeinde dafür engagiert, all den Zugewanderten mit fehlendem Aufenthaltsstatus zu helfen gegenüber dieser Eisrazzia-Welle, die ja in den USA wirklich in vielen Städten über die Menschen wirklich hinwegbricht. Und ich fand das toll, wie sie so dieses nachbarschaftliche Netzwerk beschrieben hat, was da entstanden ist. Weil das sind keine Menschen, die irgendwie Frontkämpfer oder so sind, sondern das sind Menschen, die in sich spüren, hier läuft etwas zutiefst falsch. Und ich möchte einfach, dass die Menschen, die hier mit uns leben, mehr Sicherheit haben. Und dann kann das bedeuten, dass man für Leute, die sich aus Angst deportiert zu werden, nicht mehr aus dem Haus traut, dass man für die einkauft. Oder dass man am Telefon sitzt und die Nachbarschaftshilfe organisiert. Also es sind oft so ganz kleine Einzeltaten, die in einem größeren Bild schon wirklich eine andere Welt schaffen. Weil da, wo zum Beispiel dieses Netzwerk aktiv sind, da haben die Leute, die gerade verfolgt werden, das Gefühl, da sind Menschen, die kümmern sich um uns, die sorgen für uns, da ist Fürsorge und da ist ein positives Menschenbild. Und das finde ich zutiefst inspirierend zu sehen. Wir müssen die Welt gar nicht retten, sondern es reicht, auf eine noch so kleine Weise im Dienste von etwas Besserem, sein Leben zu verbringen und zu gestalten.
Ja, und auch gleichzeitig in dieser Nachbarschaftsunterstützung, die da geschieht, wirklich so aus der Graswurzel, als eine Graswurzelbewegung von Menschen, die sich einfach zusammenschließen und einander helfen, wird dann doch irgendwie dieser Teil der Welt auch ein bisschen gerettet, ne? Also für diese Migranten dort. Also sie beschreibt es ja auch so berührend, als die da irgendwie dann irgendwann herausgefunden haben, wer sie da unter, dass da so ein Netzwerk von Menschen sie unterstützt und eben trägt in diesen, in diesem Ausgesetztsein. Ja, wie berührt die waren, das zu erfahren, ne? Und das, was ja dann auch wieder so ein tiefes Vertrauen gibt und merken, ja, das gibt es eben auch inmitten dieser Gewalt und so. Und auch, mich hat das auch berührt, von welchem Vertrauen sie da spricht, auch als gläubiger Mensch. Also dieses, das eben wirklich auch als eine Herausforderung für die eigene, für den eigenen Glauben, die eigene Spiritualität zu sehen und zu sagen, ja, jetzt zählt es, ne? Was ist denn Nächstenliebe wirklich in so einer Situation? Bis hin zu diesem Ausspruch eines Bischofs, den sie dann auch anspricht, der ja vor einigen Wochen oder Monaten gesagt hat, ja, dass jetzt sozusagen auch also den Priestern ja, Menschen dort, die in religiöser Verantwortung sind, auch nahegelegt hat, sozusagen ihr Testament zu klären und ihre Belange zu klären, weil es jetzt vielleicht auch die Zeit ist mit dem Leben, mit dem eigenen Leben für das, an was man glaubt, einzustehen. Also bis hin zu solchen Äußerungen, ja, ja, ganz tiefen Vertrauens, dass es auch etwas gibt, für das es sich wirklich zu leben lohnt und vielleicht sogar zu sterben, ne? Also da kommen wir ja nochmal in so existenzielle Bereiche hinein, die aber doch zeigen, dass in unserem menschlichen Geist, in unserem Bewusstsein diese Kräfte auch da sind. Ne? Und wenn wir das bei anderen Menschen wahrnehmen, ist es ja eine unglaubliche Wertschätzung dafür, was irgendwie auch zeigt, dass wir da was wiedererkennen, ne? Obwohl jetzt nicht jeder da irgendwie, wie auch gesagt hast, da sich da an die Front stellt, in Anführungszeichen, jetzt auch in solchen Situationen, aber eben doch mithelfen kann und dass es so als nachbarschaftliches Netzwerk dort organisiert ist, fand ich auch ganz, ganz berührend und es weist ja auch auf etwas hin. Also auch die Elizabeth Oldfield, die wir interviewt haben, die so auch aus dem christlichen spirituellen Kontext kommt, spricht ja auch davon, wie Vertrauen auch ganz stark in eine Erfahrung von Zugehörigkeit zu finden ist, ne? Zugehörigkeit auch zu ganz konkreten Menschen, zum ganz konkreten Ort, dass Vertrauen eben auch etwas ist, was wachsen muss, was sich entwickelt und sich eben auch Zeit braucht und auch ein gewisses Verpflichtung eben bestimmten Menschen gegenüber und einem Ort gegenüber und zu sagen, ja, mit euch bin ich jetzt und an diesem Ort bin ich jetzt, mit diesem Ort, mit den Wesen, die da leben, mit den ja nachbarschaftlichen Strukturen und das wirklich auch als Gestaltungsraum und als Vertrauensraum ernst zu nehmen. Also dieses ganz konkrete, unmittelbare Feld, in dem wir eben sind. Und das fand ich auch nochmal einen ganz, ganz starken Impuls im Sinne dieser Wirksamkeit, ne? Dass wir alle, jeder von uns, der wir jetzt hier sind, hat ja einen konkreten Lebensort. Mit Menschen, mit denen wir sind, ein Ort, und Beziehungen, wo wir, und ich habe das selber gemerkt durch die Ausgabe, mich auch immer wieder fragen kann, ja, wie viel Vertrauen lebt darin und wie kann da noch mehr Vertrauen leben und gar nicht so jetzt nach außen zu schauen, wo ist das jetzt, sondern durchaus auch in mir, ne? Wo bin ich vertrauenswürdig und nähere auch Vertrauen als lebendige Substanz auch von Beziehung und vom gelebten Leben, so.
Ich finde diesen Perspektivwechsel, den du gerade ansprichst, sehr, sehr wesentlich, weil es ist die Frage, möchte ich selbst gerettet werden oder bin ich bereit, zum Ausdruck des Rettenden zu werden? Und das ist für mich der Unterschied, wo Spiritualität heute wirklich relevant wird. Weil ich kann versuchen, für mich selber bei Gott oder wo auch immer Zuflucht zu finden. Oder ich kann aus dem Wissen, dass da etwas Unverfügbares ist, das uns als Menschen aber immer hält. Ich kann aus diesem Wissen heraus mich dem Lebendigen wieder zuwenden. Und für mich ist wirklich das auch die Schwelle, an der wir heute stehen. Wie viel Zuwendung sind wir bereit zu geben? Wie viel Vertrauenswürdigkeit sind wir bereit auszustrahlen? Und von dort aus sortiert sich dann vielleicht auch das Leben auf eine neue Weise.
Ja, und diese Zuwendung ist ja auch so eine Hinwendung zum Leben, ne? Und auch mit allem, was da ist. Also ich fand es auch nochmal so ein, mit allem, was jetzt auch an Konflikthaften da ist, ist das Leben ja auch immer da, auch in seiner Schönheit. Das spricht ja der Klaus Eurich auch so wunderbar an, ne? Dass gerade dann jetzt auch, wo der Frühling wieder erwacht, das ist eben auch da, ne, diese Lebenskräfte. Und denen sich zuzuwenden und durchaus auch, ja, wirklich in dem Leben, wo es für uns stattfindet. Also Elisabeth Diebohl beschreibt es ja auch nochmal so, wo sie in ihrem Artikel, im Leitartikel auch diesen kosmische Weite so als etwas, als eine Kraft anspricht, die uns Vertrauen geben kann oder eine Perspektive, die uns Vertrauen eröffnet. Und aber auch das Dorf, die Möglichkeit des Dorfes. Das heißt, der Kontext, in dem wir eben wirklich sind und wo wir diese Zuwendung miteinander teilen können und darin auch diese Lebenskräfte unterstützen können. Und das finde ich auch so schön an den Arbeiten von der Faith 47, spricht man das am besten aus, Faith 47 oder so, der Künstlerin, mit der wir diese Ausgabe gestalten konnten. Also Arbeiten, die mich auch sehr berühren. Und sie macht ja ganz viele unterschiedliche Medien, in denen sie künstlerisch arbeitet, aber eben auch in der Street Art. Also wo sie wirklich an Orte geht und auch an Orte, die verletzt sind, die brüchig sind. Und dort, um dort eben Schönheit hineinzubringen. Schönheit und auch in vielen dieser Arbeiten auch ein tiefes Vertrauen in was Größeres, in auch die Kräfte, auch, ja, vielleicht des Geistigen, aber eben auch die menschlichen Kräfte des Verbindenden ja, deshalb bin ich da auch sehr froh, dass wir so mit Ihren Arbeiten diese Ausgabe gestalten konnten.
Ja, und wie immer gibt es bei dieser Ausgabe nicht nur die Möglichkeit, sie zu lesen, sondern auch die Möglichkeit, über dieses Heft dann ins Gespräch zu kommen mit Gleichgesinnten. Und dazu finden sich im Heft wieder unsere Evolve-Salons. Es gibt auch wieder einen Neuzugang in Augsburg. Und unsere Einladung ist auch wirklich, das Heft nicht nur für sich selber in sich selbst zu bewegen, sondern vielleicht auch einfach vor Ort an einem Salon teilzunehmen. Oder wir haben auch einen Online-Salon für die, die das bevorzugen. Und auch wirklich mit anderen Menschen anzufangen, diese Räume von Vertrauen, über die wir jetzt gesprochen haben, und diese Wege zur Wirksamkeit mit anderen zusammen zu erforschen und zu erleben. Weil ich glaube, diese Erfahrungsqualität auch ist es, die uns wirklich in Veränderung führt.
Ja, und das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich meine, ein kleiner Beitrag, den wir auch mit Evolve da versuchen, mit hineinzubringen, diese Evolve-Salons auch als Orte des Vertrauens, auch des vertrauensvollen Dialoges zu schaffen. Und die Salons in München und hier im Chiemgau, an denen ich direkt beteiligt bin, da kann ich das wirklich so sagen, dass es auch ein gewachsenes Feld ist von Menschen, die sich auch unterschiedlicher Konstellation, aber doch auch immer wieder zusammenfinden, um dieses Vertrauen zu stärken und zu nähren und durchaus auch Fragen zu stellen und auch manchmal auch unterschiedliche Perspektiven miteinander zu teilen, aber eben in diesem vertrauensvollen Raum. Und das, ja, möchte ich auch, ja, deine Einladung da auch zusprechen Und durchaus auch die Einladung, wenn jemand auch so einen Salon dort, ja, wo ihr seid, initiieren möchtet, wo es noch keinen gibt. Also da sind wir auch immer sehr offen, das als Impuls anzunehmen und das auch zu unterstützen. Und ja, wie immer ist diese Ausgabe ja auch wirklich der Beginn eines Dialoges und auch eine Einladung, das weiterzuführen. Und auch, vielleicht das auch nochmal angesprochen, auch eine besondere Ausgabe, die auch mit Thomas Steiningert sehr stark in Zusammenhang ist. Unser Herausgeber, der ja im Oktober verstorben ist und der für mich auch noch so in den letzten Wochen, Monaten seines Lebens immer wieder auch die Möglichkeit eines tiefen existenziellen Vertrauen zu verkörpert hat. Er hat ja oft davon gesprochen, dem Vertrauen selber zu vertrauen. Also wirklich auch sich so tief auf das Leben einzulassen, auch wenn es nicht so verläuft, wie man sich das wünscht oder erhofft, trotzdem zu vertrauen. Und ich merke, in diesem Geist lebt auch irgendwie diese Ausgabe. Also auch mit allem, was jetzt geschieht in der Welt und ja, zwischen uns und was geschieht, dieses tiefe Vertrauen, dass das Leben selber vertrauenswürdig ist und dieser Sprung ins Vertrauen immer möglich ist, diese tiefe Zuversicht zu nähren und sich der auch anzuvertrauen eben. Und in diesem Sinne schwingt auch für mich dieser Impuls von Thomas oder die vielen Impulse, die er gegeben hat, leben damit auch in dieser Ausgabe ganz besonders nochmal weiter.
Und es ist noch in anderer Hinsicht eine besondere Ausgabe, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es ist unsere 50. Ausgabe von Evolve, also ein wirklich großes Jubiläum, das man auch feiern darf.
Ja, das stimmt. Das haben wir gar nicht angesprochen. Genau, es ist wirklich ein richtiges Jubiläum und auch verbunden mit einem großen Dank auch an euch Leserinnen und Leser, an die vielen Menschen, die uns unterstützen, auch finanziell unterstützen, weil das brauchen wir natürlich auch, um dieses Magazin überhaupt produzieren zu können, aber auch geistig uns unterstützen in den vielen Feldern und Netzwerken, in denen Evolve auch existiert und aus denen es nur möglich ist. Also da auch einfach einen ganz herzlichen Dank einfach an dieser Stelle dafür. Und wir werden das auch feiern in unserem Sommerfest im Sommer. Also dafür auch nochmal eine Einladung nach Frankfurt zu unserem Sommerfest. Die Termine sind ja auch im Heft zu finden. Und in diesem Sinne freuen wir uns sehr auf den Dialog, der sich auch aus dieser Ausgabe entfaltet. Und dir, Nadja, vielen Dank, dass wir das nochmal bewegen können. Ich finde es immer spannend, weil es irgendwie auch nochmal für mich selber diese Ausgabe auch nochmal wieder und neu lebendig macht.
Ja, vielen Dank und allen Zuhörenden viel Vergnügen und Inspiration bei der Magazinlektüre.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und danke dir, Nadja.
Ciao. Danke.